Heute ist das Thema, das letzte Thema unserer Predigtserie, wo wir monatlich eine Eigenschaft Gottes angesehen haben. Gottes Fürsorge, ein Gott, der uns treu, gut, großzügig versorgt. Ich habe mich gefreut an dieses Eingangs, Julia, dieses Zeugnis von Georg Müller, der wirklich Wunder erlebt hat. Das gibt es auch heute noch. Es war im Norden, an einem Ort nördlich von Mailand, der Giuseppe, der ging jeden Tag, wie alle das machen, zum Briefkasten, um die Post zu leeren, die Briefe rauszunehmen, Magazine, Zeitungen. Und er traute sein Auge nicht. Da lag zwischen all dem der Post lag ein 1.000-Euro-Schein. Verstohlen schaute Giuseppe in alle Richtungen, ob mal jemand ihn gesehen hat. Er nahm diesen Euroschein und da die Zeitung unter den Arm und ging schnell in seine Wohnung hoch und legte das aus und nahm die Banknote, schaute sie im Licht an. Das war wirklich eine echte 1.000-Euro-Note. Die sieht man ja wenig. 1.000 Euro lag in seinem Briefkasten. Da muss jemand geirrt haben. Er behielt das Geheimnis für sich eine Zeit lang, freute sich natürlich unbändig darüber. Es war in einer ärmeren Siedlung, einem großen Blockquartier so. Und dann einige Tage später las er es in der Regionalzeitung. Da gab es viele, die haben 1.000 Euro im Briefkasten gehabt. Nicht nur er, es waren ganz verschiedenste Leute, überall querbeet, überall lag, hatten die Leute 1.000 Euro im Briefkasten. Da gab es also einen Geber in einer Vorweihnachtszeit vor einigen Jahren, man las es in den Zeitungen auch bei uns, da gab es einen Spender, ein sehr großzügiger Spender, der hat so seine 1.000 so um sich geworfen, um Leute mit seiner Großzügigkeit zu schockieren, regelrecht. Ja. Was mag in diesem Spenderherz vorgegangen sein? Der hatte anscheinend zu viel oder was hatte er erlebt, dass er plötzlich sich sagte, jetzt werde ich Menschen in diesem eher ärmeren Quartier, werde ich überraschen mit einer großzügigen Gabe. Ohne zu zeigen, wer er war, anonym zu bleiben und nicht eigentlich dann kaum mitzubekommen, was das ausgelöst hat. Was ging in diesem Spenderherz vor? Das würde mich sehr interessieren. Wir haben das Thema heute, sehnst du dich nach einem Gott, der dich großzügig versorgt zum Thema Erntedank? Ja, natürlich sehen wir uns danach. Nur das Problem ist, dass viele dem misstrauen und nicht daran glauben, dass Gott großzügig sein soll. Gott ist doch eher kleinlich. Er kontrolliert, er fordert, er verlangt, er belohnt weniger, er bestraft mehr. Und wenn man in die Kirche geht, dann muss man auch noch mehr hergeben, mitarbeiten, spenden. Bei Gott verliert man mehr, als man gewinnt. Er nimmt uns die Lebensfreude. Gott ist kleinlich, engherzig, fordernd. Ganz viele Menschen haben dieses Bild von Gott. Dem ist aber nicht so, wenn wir in die Bibel schauen, in das Wort Gottes. Gott ist großzügig. Er kann sehr großzügig sein. Wir kennen den Spruch, Geiz ist geil. Vor vielen Jahren war das das Motto, der Werbeslogan einer Elektronikfachkette. Geiz ist geil, ja. So diese Billigmentalität. Mit möglichst wenig Aufwand, das möglichst viel zu profitieren und zu konsumieren. Bei Gott ist das anders. Geiz ist für ihn ein Fremdwort, möchte ich einfach mal so sagen. Gott ist großzügig. Sogar dann, wenn es vielleicht scheint, dass Gott gar nicht so begeistert ist über seine Kinder, sein Volk. Da gab es doch die Geschichte, die Begebenheit, als das Volk Israel auf der Wüstenwanderung war. Und Gott hat sie großzügig versorgt, wirklich. Jeden Tag gab es Manna. Jeden Morgen konnten sie das Manna einsammeln. Ich möchte jetzt nicht mehr auf dieses Ereignis eingehen, wie man das jetzt einordnen soll. Aber Gott hat sein Volk versorgt, täglich. Und am Tag vor dem Sabbat hatte es doppelt so viel, damit sie am Sabbat nicht auch einsammeln gehen mussten. Sie hatten genug, da wurden die verschiedensten Rezepte ausgetauscht, was man mit Manna alles machen kann. Jeden Morgen frisch gebackene Brötchen und. Manna, jeden Tag. Bestens versorgt. Aber wie es oft ist, wir kennen das selbst, irgendwann verblasst die Dankbarkeit und anstelle von Dankbarkeit kommt was in die Hintertür rein? Die Unzufriedenheit, genau. Manna, Manna, immer Manna. Manna, 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 mag das Manna nicht mehr sehen. Ja, das Volk jammerte bei Mose und sagen, ja, als wir noch in Ägypten waren vor unseren Fleischtöpfen, oder? Das war was. Fleisch, Fleisch wollen wir. Und nicht nur so irgendwie Bizi, sondern recht Fleisch, Fleisch. Und Mose klagte dann auch, aber bei Gott. Er sagte, Herr, ich habe das Volk da oben. Ich mag's, ich halt's nicht mehr aus. Schon wieder das Gejammer. Und Gott sagte, Mose, macht euch bereit für morgen. Morgen werdet ihr Fleisch sehen. Morgen werdet ihr Fleisch bekommen, genug. Auch übermorgen, auch übermorgen. Macht euch bereit. Und dann lesen wir doch in 4. Mose Kapitel 11, lesen wir, der Herr hatte einen Sturm aufkommen lassen, der trieb riesige Scharen von Wachteln vom Meer heran. Er warf sie im Umkreis von einem Tagesmarsch rings um das Lager zur Erde. Die Tiere lagen dort fast einen Meter hoch, den ganzen Rest des Tages, die folgende Nacht und noch den nächsten Tag über waren die Leute damit beschäftigt, Wachteln einzusammeln. So, jetzt habt ihr euer Fleisch. Ja. Man merkt so irgendwie Gottes, fast ein bisschen wie Trotz so, oder? Und sie aßen Fleisch und Fleisch, bis es ihnen aus dem Mund heraushing und provozierten noch Gott. Diese Habsucht, diese Unzufriedenheit und jetzt haben wir es. Und irgendwie merkt man, die Unzufriedenheit kommt woanders her, nämlich. Wissen wir auch in unserem Leben. Was macht uns denn unzufrieden? Wir machen uns auf Unzufriedenheit mit irgendetwas fest, aber im Grunde sind wir im Herzen leer. Wir sehen uns nach was anderem. Diese lebendige, leidenschaftliche Beziehung mit unserem himmlischen Vater, mit Jesus und dem Heiligen Geist, das macht uns satt. Jesus hat gesagt, das ist unsere Speise, meine Speise. Und nicht das Fleisch, auch nicht das Manna. Manna, ein Symbol, ein Bild für das geistliche Manna, das wir brauchen, das Wort Gottes, das uns nährt, uns erfüllt, zufrieden stellt, dass in unserem Herzen immer dein Arme kommt. Ja, genau darum geht's. Das ist der Sinn des Lebens. Das tut mir gut. Das macht mich ausgeglichen. Das hebt mich in die richtige Stellung. Das nährt meine Identität. Ja, so. Aber diese Unzufriedenheit. Gott hat versorgt über die Maßen. Während den 40 Jahren, sie mussten keine Kleider flicken. Ja? Morgen ist Kleidertausch hier. Ich nehme an, die sind nicht 40-jährig. Ja? Aber man trägt sie eine Weile und dann schaut man, was noch gut ist und so. Irgendwann landet es dann auch in einer Kleidersammlung, ist ein anderes Thema. Aber Gott versorgt die Israeliten 40 Jahre lang, die mit den gleichen Kleidern in einer Wüste und die Schuhe. Schuhmacherberuf gab es einfach mal nicht. Ja. Gott sorgt für sein Volk. Und wie war es bei Jesus? Genau gleich. Das erste Wunder, das er tat, in Kana, da war zu wenig Wein und dann gab Jesus Wein nach. Das Wunder aus Wasser zu Wein. In Hülle und Fülle, viele Krüge. Als die Menschen Hunger hatten, 5000 Männer, dazu Frauen und Kinder. Jesus sorgte dafür, dass alle genug bekamen, noch 12 Körbe voll blieben. Gott sorgt. Schon im Alten Testament gibt es diese eindrücklichen Geschichten, wo einfach Gott Position bezieht und sagt, hey, hört mal, die Witwe in Zarpat, die gab im Glauben, in der Ehrfurcht und vielleicht auch letzten Verzweiflung gab sie, das backte sie das mit dem letzten Öl und mit dem letzten Mehl für den Prophet Elia noch ein Brot. Dann war es wirklich vorbei. Und seitdem hat Gott gesorgt, dass ihr Ölkrug und ihr Mehlsack nie mehr leer wurde. Gott sorgt und Gott sorgt vor. Auch in deinem Leben. Er gibt uns nicht immer gerade das, was wir wollen oder das, wo wir meinen, dass wir das nun brauchen, nötig hätten. Unser himmlischer Vater kennt uns besser als wir uns selbst und weiß, was wir brauchen. Und darin sorgt er für uns. Ja. Gott gibt nicht nur ganz wenig, sondern viel. Haben noch zwei Verse, habe ich reingenommen. Als ich euch ausgesandt habe, hat Jesus einst seinen Jünger gefragt, ohne Geldbeutel, ohne Tasche, ohne Schuhe, habt ihr da je Mangel gehabt? Und sie sprachen, ich weiß nicht, vielleicht einstimmig im Chor, niemals, Herr. Das Zeugnis der Jünger, stark. Oder dann auch diesen Vers im Psalm 23, der gefällt mir auch so gut. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Stell dir das vor, diese Szene. Du wirst behandelt wie ein König, salbst mein Haupt mit Öl und du sitzt in einem Gourmet-Tempel. Alles so. Das Beste, Feinste oder so. Und draußen an der Scheibe klebt ein Feind, drückt sich die Nase platt oder, und sieht, wie du dich da genüsslich am Tisch ernähren darfst. Und der Feind muss zusehen, wie Gott dich versorgt und neidisch auf dich ist. Gott gibt nicht nur einfach ein Würstli, so ein Cipollata-Würstli, sondern bei Gott gibt es ein Spiessli. Spiessli, wo über den Tellerrand rausgeht. Nicht nur ein bisschen, sondern unter dem Spiess ist ein viel dran. Du bist Vegetarin, Vegetarier. Gott gibt nicht nur ein Äpfeli, sondern eine Vielfalt. Es ist viel dabei. Früchte, Gemüse. Gott versorgt dich in seiner Fülle. Denn deine Güte reicht, so weit der Himmel ist. Psalm 57. Matthäus 5, 45. Er lässt seine Sonne über Böse und Gute aufgehen. Er lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Und jetzt geht es darum, hey, halte einen Blick dafür. Hast du einen Blick dafür, für Gottes Großzügigkeit, Gottes schenkende Art? Das muss man auch entwickeln. Wenn wir nur immer auf das sehen, was wir gleich für uns wollen und nötig haben, oder kann man auch einiges im Leben verpassen, von Gottes Reden, von Gottes Zusagen, Gottes Zuspruch und Liebesbekundungen in deinem Leben, durch Materielles, aber durch Begegnung mit Menschen. Gott spricht den ganzen Tag zu dir in seiner Güte. Ich habe das kürzlich wieder mal gemacht mit diesem Post-its. Ich habe auf einem Post-its geschrieben: Ich hab dich lieb. Dann habe ich diesen genommen und habe es bei der Küchentür rangeklebt, weil ich wusste, ich bin jetzt noch weg und Eva kommt als Erste nach Hause in die Küche. Und dann habe ich noch ein Post-it genommen und habe, wird jetzt nicht prahlen, ich möchte damit nur sagen, ich war selber erstaunt, was das ausgelöst hat. Am Spiegelschrank, im Spiegelschrank habe ich dann auch, ich bin so froh um dich. Und ich kam nach Hause, ich habe es wirklich ganz vergessen, aber da war so eine fröhliche Stimmung zu Hause. Aber plötzlich war es mir klar, oder? Hey, was kleine Botschaften, wenige Worte ausmachen können, muss sagen, ja, das ist es, das ist es. Sollen wir füreinander tun, Zuspruch, Liebesbekundung, Wertschätzung. Und Gott macht das die ganze Zeit. Hörst du ihn sprechen? Ja, durch die Bibel, das Wort. Das ist eine seiner größten Güte, Großzügigkeiten Gottes, dass wir die Bibel haben dürfen. Aber es ist nicht nur so. Er lässt den Himmel heute blau scheinen und sagt: Blauer Himmel, blau, so treu ist meine, so groß ist meine Treue, wie der Himmel weit ist für dein Leben. Er lässt die Blumen farbig scheinen und sagt: So sehr freue ich mich über dich. Es geht nicht mehr lange, da fällt die erste Schneeflocke auf deinen Nasenspitz und Gott sagt damit: Einzigartig, wie jede Schneeflocke einzigartig ist, so bist auch du noch viel mehr so einzigartig und kostbar. Manchmal braucht es etwas Fantasie auch, um zu hören. All das, was das Wort Gottes ja schon lange bestätigt und ausspricht, so hat es Jesus gemacht. Schaut die Lilien auf dem Feld. Sie sind schöner gemacht, gestaltet als die besten Kleider von Salomo. Wie viel mehr werde ich für euch schauen und mich um euch kümmern. Oder die Spatzen, die immer etwas zu essen haben. Gott spricht auch durch seine Schöpfung, durch seine Natur, durch seine Gaben. Er lässt dir vieles sehen. Er beantwortet ein Gebet von dir und sagt damit: Ich bin ein liebender Vater, der dich hört. Vertrau mir, auch wenn das nächste Mal vielleicht das Gebet anders erhört wird. Du bist mir wichtig. Er gibt dir die Gemeinde und schau, du bist hier im Gottesdienst, sagt: Schau, das ist deine Familie, die ich für dich auserwählt habe. Mach die Augen auf, was ich durch meine und deine Familie dir zeigen möchte und lehren will. Gott spricht Bände. Vielleicht ist es gut, einen Notizblock zu nehmen, ein Papier und aufzuschreiben. Vielleicht mach das heute noch. Notier mir da doch mal, was Gott dir schenkt. Wenn wir den Blick dafür öffnen, dürfen wir einfach auch getroster und zuversichtlicher unterwegs sein. Ich habe auf dem Predigtblatt, das da vorne liegt beim Ausgang, habe ich noch einige Bibelstellen dazu genommen, die du dir ansehen kannst oder auch im Hauskreis. Und dann kommt der letzte Punkt noch: Öffne dein Herz für die Gnadenerweise des Herrn, die ja nicht zu Ende sind. Sein Erbarmen hört niemals auf. Öffne dein Herz, öffne deine Hände. Es ist ja so mit unseren Händen. Unsere Hände arbeiten und manchmal ist es wirklich so, dass unsere Hände auch schmerzen oder sich verletzen. Im Sommer auch einen Spießen eingefangen haben, nein, diesen Herbst. Ich weiß noch, unsere Jungs, als sie klein waren, draußen vom Waldspielen reinkamen und dann einen Spießen hatten, das war manchmal schwierig, weil unsere Hände sind nicht immer so entspannt offen. Manchmal sind sie verkrampft verschlossen. So musste ich unserem Buben manchmal auch so ein Finger achtsam nach dem anderen sorgfältig öffnen. Öffne, kein Problem. Ja, es tut kurz weh, aber komm, jetzt machen wir das Händchen schön auf, oder? Ganz auf, entspann dich. Und dann wurde der Spießen weggenommen. Gott muss unsere Hände manchmal öffnen, weil sie geschlossen sind, weil wir etwas verbergen wollen oder weil wir wütend sind, verkrampft oder weil wir etwas festhalten wollen. Und Gott möchte, dass wir unsere Herzen und Hände öffnen. Wenn du etwa ein Geschenk empfangen willst, dann musst du deine Hände gegenstrecken. Wie ist das unanständig bei einem Besuch, wenn ich etwas bekomme und er streckt es mir hin? Ach, das ist da eine Stille. Oder? Irgendwie, ja, oh, danke. Ich darf es mein eigen nennen. Oder? Offen sein. Wie öffnet Gott in unsere Hände, damit wir wirklich Empfangende sein können von seinem Reichtum? Eine schöne Geschichte gibt, ein schönes Bild oder eine schöne Beschreibung gibt uns die Geschichte von Zachäus. Der Zachäus, der hatte geschlossene Hände. Er klammerte sich an Reichtum. Und er hat es in seiner Stellung wahrlich ganz gut bereicht, also gefunden, weil er war Zolleinnehmer. Da war es so naheliegend, da mal mehr einzukassieren, von dem mehr zu verlangen und dort den Römern weniger abzugeben. Und so hatte er seine Hände voll mit Reichtum. Und dann kam Jesus in sein Leben. Und Jesus macht dem Zachäus klar: Zachäus, du hältst etwas, das dich gar nicht erfüllt. Du hältst fest an deinem vermeintlichen Reichtum, der dich auslaugt. Du selbst verachtest dich, du fühlst dich abgelehnt, du suchst nach Liebe, nach Annahme, nach Vergebung. Zachäus, das kann nur ich dir geben. Und der Zachäus mit seinen umklammerten Fingern an seinem Reichtum erlebt, wie Jesus bei ihm zu Hause ist und plötzlich öffnen sich seine Hände. Und es gibt eine totale Werteverschiebung in Zachäus' Leben. So stark, dass es heißt in Kapitel 19, Vers 8 vom Lukas-Evangelium, da lesen wir: Zachäus wandte sich an den Herrn und sagte zu ihm: Herr, ich verspreche dir, ich werde die Hälfte meines Besitzes den Armen geben. Und wenn ich jemanden betrogen habe, will ich ihm das Vierfache zurückgeben. Ich habe oft ausgerechnet, wie viel hatte Zachäus wohl, wenn er sowas sagen kann. Die Hälfte kommt schon mal alles weg. Und vierfach zahle ich zurück, den ich betrogen habe. Wie viele hat er betrogen? Wie viel bleibt ihm denn noch? Das ist ja unglaublich. Für Zachäus war das ein regelrechter Befreiungsschlag. Seine Hände zu öffnen, loszulassen. Ähnlich, vielleicht ging es diesem einen anonymen Spender im Norden von Mailands vor vielen Jahren gleich. Dass er gesagt hat, ich brauche das nicht, ich muss frei werden davon. Ich muss es wegwerfen, anderen geben, die Fürsorge brauchen, die vielleicht sogar gerade am Beten sind: Herr, du weißt, gib mir, versorg mich. Befreiungsschlag. Und er gab so viel her, der Zachäus. Das ist wirklich allerhand. Da passiert etwas. Und daraufhin sagte Jesus, heute hast du mit deiner ganzen Familie die Rettung erfahren. Die eigentliche Rettung. Denn trotz allem bist du auch ein Nachkomme Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Zachäus, du bist willkommen. Willkommen in meiner Familie. Der Zachäus wurde durch die Gegenwart Jesu und seiner Liebe und Annahme wurde er frei, Liebe zu empfangen, frei auch zu geben. Und Gottes Großzügigkeit, seine Charaktereigenschaft, floss in sein Leben und machte ihn zu einem Werkzeug für viele andere Menschen. Bei denen ging er dann die Geschichte weiter, als sie erlebten, was Gott vermag und welchen Mann Gott als Werkzeug einsetzt. Einen Zachäus, der vorhin nach dem Prinzip lebte, Geiz ist geil. Nein, Großzügigkeit ist geil. Das ist faszinierend. Das ist spannend. Kennst du etwas von dem? Heute an der Erntedank bist du auch gefragt. Nicht aus Pflicht und ich sollte noch und schon zählen und rechnen. Nein, sondern wirklich in dieser Haltung. Gott versorgt mich. Und Gott ist da. Ich sehe es, all seine vielen Taten und Wunder, Liebesbekunden, Zusprüche. Herr, öffne mein Herz, öffne unsere Hände. Wir wollen miteinander beten. Darf ich bitten, dass ihr als Worship-Team nach Uhr kommen, mit uns noch einen weiteren Teil macht. Vielleicht ist es für dich auch dran, zu bekennen. Herr, ich habe meine Hände geschlossen durch Schmerz, Verletzung oder weil ich etwas verbergen will oder weil ich verärgert bin, unfrei oder weil ich etwas noch festhalten will. Wisst ihr, Gottesdienste sind immer so Momente, in denen Gott spricht. Das ist unser Gebet. Und wir kamen als Seelsorgeteam zusammen letzte Woche. Und wir haben uns gefragt, als Seelsorgeteam ist eigentlich der falsche Begriff, sondern einfach Fürbittehelfer. Wir sind einige bei uns ja, die auch einen Zuspruch machen, ein Gebet weitergeben. Wir haben oft gar keine Arbeit. Ja, wir stehen bereit. Wo brauchst du ein Gebet? Wo willst du ein Gebet in Anspruch nehmen? Wir brauchen das alle. Herr, da bin ich. Mach du mein Leben, ordne mein Leben. Auch ein Gebet, Herr, versorg mich. Ich sehe wirklich Sorgen für meine Arbeitsstelle, für mein Geschäft, für unseren Finanzhaushalt als Familie. Wir dürfen zu ihm kommen am Erntedank. Und er wird uns führen und leiten. Jesus, ich danke dir für deine Güte und Größe. Oh, wie sind diese Geschichten faszinierend in der Bibel und wir wünschen sie uns auch heute. Noch mehr wünschen wir uns aber, dass unsere Herzen auf dich fokussiert sind und dass die Dankbarkeit in unserem Leben einen hohen Stellenwert hat und dass die Unzufriedenheit fliehen muss. Weggehen muss. Wir bekennen dir, dass wir schon so oft an anderen Orten gesucht haben als bei dir. Danke, Herr, dass du nicht knausrig bist. Aber ein guter Erzieher, ein guter Vater, der uns führt und uns leitet. Mach unsere Ohren weit, dass wir deine Stimme hören, auch heute weiter, wenn du zu uns sprichst. Amen.